Dieter, vielen lieben Dank. Das letzte Lied, Oceans, oder auf Deutsch Meer, ist tatsächlich auch eins meiner Lieblingslieder, weil es herausruft, immer mehr und immer stärker zu vertrauen. Von dem her, Dieter, danke. Ihr Lieben, ich bin besonders froh, dass Deutschland so viele Feiertage hat. Und das Schöne ist sogar, wir in Bayern haben die meisten. Aber ich freue mich nicht nur, weil die meisten von uns an diesen Feiertagen nicht arbeiten müssen, sondern vielmehr, und das ist ernst gemeint, haben sie eine kraftvolle Bedeutung. Und immer wieder, wenn Feiertage sind, sind wir eigentlich aufgerufen, einfach mal hineinzugucken. Was ist das für ein Feiertag? Und das Blöde ist an der heutigen Zeit, immer weniger Leute wissen tatsächlich, was an den einzelnen Feiertagen, was ist das für ein Hintergrund, warum wurden die mal ins Leben gerufen? Und wenn wir einfach mal schauen, was wir so bundesweit an gesetzlichen Feiertagen haben, dann geht es los im Neujahr mit dem 1.1., die Osterfeiertage, Karfreitag und Ostermontag. Dann kommt der Tag der Arbeit, an dem man glücklicherweise frei hat. Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der deutschen Einheit und die Weihnachtsfeiertage. 9 Stück an der Zahl. Und wir in Bayern haben noch mal ein paar mehr. Die Heiligen Drei Könige, Frohen Leichnam, Maria Himmelfahrt, aller Heiligen und so weiter. Und das Interessante ist, Feiertage, und das ist im Grundgesetz geregelt in Artikel 140, da heißt es, Feiertage dienen der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. Das ist cool. Sie dienen der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung. Und die christlichen Feiertage, und das ist interessant, wenn wir uns die Feiertage anschauen, der Großteil sind christliche Feiertage, die sich jedes Jahr kontinuierlich immer wieder wiederholen und uns einladen, uns mit ihnen zu beschäftigen. Sie wurden gegeben, um den Christen ihren Glauben zu stärken und den zu verherrlichen. Und das Interessante ist, diese Woche hatten wir auch einen Feiertag. Wer weiß es? Buß- und Bettag. Wer hat sich darauf so gefreut? Endlich mal wieder Buß- und Bettag. Oder hast du eher so dieses Gefühl, oh, Buß- und Bettag. Sack und Asche und gebeugt muss ich an diesem Tag durch mein Leben gehen. Aber ich möchte dich einladen, Erich, du hast es gesagt, Gottes Ruf an die Welt. Das soll das Thema sein, eine Predigt zum Buß- und Bettag. Und wir wollen mal reinschauen, was es mit diesem Feiertag auf sich hat. So ein bisschen unnützes Wissen am Rand. Seit 1994 ist es leider kein Feiertag mehr. Nur die Schüler haben frei, weil man gesagt hat, mit Einführung der neuen Pflegeversicherung wollte man den Arbeitgebern entgegenkommen und damit sagen, okay, an diesem Tag wird wieder gearbeitet. Aber, und das ist das Schöne, der Buß- und Bettag steht immer noch fett in unseren Kalendern. Und ihr Lieben, es gibt eine Bibelstelle, die immer, wenn Buß- und Bettag kommt oder ich das im Kalender sehe, immer wieder in mir aufploppt. Und ich hatte einmal so ein ganz starkes Erleben in dieser Zeit von diesem Buß- und Bettag, wo ich auf einmal selber in eine Buße hineingeführt wurde und Freiheit erlebt habe. Und eine Bibelstelle, und die ploppt immer und immer wieder auf, und die möchte ich mal mit euch teilen, und vielleicht kannst du, Heidi, mal die erste Folie an die Wand werfen. Und zwar ist es 2. Chronik 7. Und vielleicht so ein bisschen vom Hintergrund. In dieser Zeit hat Salomo den Tempelbau abgeschlossen. Es wird ein Riesenopferfest gemacht und der Herr kommt und zieht in diesen Tempel ein. Und in dieser Zeit spricht auf einmal der Herr ein zweites Mal zu Salomo. Und da heißt es also 2. Chronik 7, Vers 12. Da erschien ihm eines Nachts der Herr und er sprach zu ihm: Salomo, ich habe dein Gebet erhört und diesen Tempel als Ort erwählt, an dem ihr mir eure Opfer darbringen könnt. Wenn ich es einmal lange Zeit nicht regnen lasse oder wenn ich Heuschrecken ins Land schicke, damit sie die Ernte vernichten oder wenn ich meinem Volk die Pest ausbrechen lasse und sie rufen zu mir, dann will ich im Himmel ihr Gebet erhören. Wenn dieses Volk, das meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet und von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt, dann will ich ihn vergeben und ihr geplagtes Land wieder heilen. Das ist damals eingeschlagen wie eine Bombe in mein Herz. Und ich habe gedacht, was passiert, wenn dieses Erleben, der Herr ruft auf einmal zur Umkehr, was in mir etwas ausgelöst hat und immer wieder auch in dir etwas auslöst, das überschwappt in diese Gemeinde, das weitergeht nach Geretsried in den Landkreis, bis hin, wie es hier heißt, in ein ganzes Volk. Und immer wieder ist es mein Gebet, gerade am Buß- und Bettag, Herr, führ uns wirklich in dieses Erleben hinein. Wir brauchen alle Heilung. Und manchmal, wenn ich mir so auf Deutschland gucke oder auch nur hier auf unseren Landkreis, was ist alles so im Argen? Und er sagt, demütigt euch unter meine starke Hand, ich will dich hören und ich will dein Land heilen. Ein starker Aufruf. Und wir wollen uns einfach mal beschäftigen, jetzt in dieser Predigt, mit diesen zwei Aspekten des Bußetuns, und es wird noch attraktiver vom Begriff, und vor allem auch um das Gebet. Ihr Lieben, das Interessante ist, in der Bibel zieht sich die Buße wie ein roter Faden durch. Und im Neuen Testament, als Jesus auf einmal die Weltbühne betritt und im Alter von 30 Jahren mit seinem Dienst beginnt, Johannes der Täufer, leider frisch umgebracht, Jesus beginnt seinen Dienst, was ruft er aus? Du hast es auf den Lippen, Diana, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nahe. Und wir hören daraus, er sagt, das Erste, was wir Menschen tun können, ist umzukehren, Buße zu tun. Und der nächste Schritt nach diesem Erfahren ist zu glauben an das Evangelium. Jesus ist gekommen, nicht um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Und er ruft, heute genauso wie damals. Und ihr Lieben, wir wollen einfach mal reinschauen, und das ist mal ganz spannend, es gibt nämlich zwei Begriffe. Das Alte Testament, wisst ihr, ist hebräisch geschrieben, das Neue im Griechischen. Und wir wollen uns mal anhand von zwei Bibelgeschichten diese beiden Begriffe anschauen. Also, im Alten Testament, hebräisch, ist das Wort übersetzt mit Umkehr. Wer also Buße tut, der kehrt um. Und gerade eben in 2. Chronik haben wir es auch gelesen, wenn mein Volk sich demütigt, wenn ihnen auf einmal die Augen aufgetan werden und sie umkehren, dann will ich sie retten. Und es gibt noch eine ganz andere, sehr bekannte Geschichte, wo nicht ein ganzes Volk, aber eine ganze Stadt auf einmal umkehrt. Und das ist auch immer wieder so der Wunsch auch für unsere Stadt. Und zwar ist es Jona. Und Jona kriegt auf einmal einen Auftrag, nach Ninive zu gehen. Und da heißt es, Gott spricht zu Jona, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und kündige ihren Bewohnern mein Strafgericht an. Denn ihre Bosheit schreit zum Himmel, ich kann sie nicht länger mehr mit ansehen. Jona hat andere Gedanken im Kopf, das wissen wir, und geht erstmal schnurstracks den anderen Weg. Aber mit ein bisschen Umweg erkennt er auf einmal Gottes Wirken und geht in diese Stadt. Und da heißt es dann, Jona ging eine Tagesreise hinein in diese Stadt und er sagt noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Und im nächsten Vers heißt es gleich, da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Und immer wieder denke ich mir, mit wie viel Vollmacht ruft er einen Satz rein in diese Stadt. Er sagt, in 40 Tagen geht hier alles den Bach runter und in dem Moment gehen die Augen auf und die gesamte Stadt bis hin zum König, alle kehren auf einmal um. Und manchmal frage ich mich, was war da für eine Power in den Worten von Jona? Oder war es vielmehr, dass Gott Ninive schon ein Bewusstsein für ihr Unrecht gab? Und in dem Moment, wo von außen jemand drauf guckt, gehen die Augen auf. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben auch immer wieder. Haben wir schon so ein Bewusstsein? Und in dem Moment, wo für mich von außen jemand anspricht, setzt es Kraft frei. Und dann heißt es auch der König, die führenden Männer und alle kleideten sich in Sack und Asche, riefen ein Fasten aus. Und heißt es, vielleicht lässt sich Gott ja noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Und in Vers 10 sagt Gott sah, dass die Menschen von ihren falschen Wegen umkehrten, da taten sie ihm leid. Und er ließ das angedrohte Unheil nicht über sie hineinbrechen. Und aus all den Geschichten sehen wir, Gott hat keine Freude dran an der Strafe, überhaupt nicht. Er hat viel mehr Freude daran, dass der Mensch umkehrt, weg von seinem bösen Weg, weg von der Selbstsucht, weg von all dem Leid und Pein und all diesen Dingen, hin in eine Beziehung. In diesem Fall schickt er Jona nach Ninive und Ninive kehrt um. Ein Volk kehrt um, 2. Chronik, eine Stadt kehrt um. Und wir haben immer wieder gehört, es kam Strafe. Und ich finde es so schade, immer wieder erlebe ich das heute auch in Gesprächen, wenn auf einmal Leute in schwierigen Umständen sind, dann sagen sie, Markus, ich glaube, das ist die gerechte Strafe Gottes für mein Leben. Und sie haben so dieses Bild des Alten Testaments, ein Gott, der wirklich sagt, okay, ich rufe dich auf, folge mir. Und immer wieder kehrt sich sein Volk um und sie kommen ins Exil, es kommt Krieg, es kommt egal was, immer wieder Strafe. Das Neue Testament lernt uns was ganz anderes, nämlich die Strafe ist auf den Herrn Jesus gelegt, nicht mehr auf uns. Und wenn du gesündigt hast und richtig Bock missgebaut, dann ist es keine Strafe, die Gott in dein Leben führt, sondern vielleicht musst du mit der Konsequenz der Sünde erstmal umgehen lernen. Ja, aber der Ruf Gottes, beziehungsweise in Form von Jesus Christus, ist immer der gleiche. Kehr um. Ich will dich retten. Ich bin gekommen, um zu retten, nicht um zu richten. Und das ist diese Gnadenzeit. Eines Tages kommt Gericht, ja, am Ende. Aber bis dahin ruft er. Und dieser ganz persönliche Ruf, den wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Und wir lesen das in Lukas 15. Ganz bekannte Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich will aber noch einmal ganz kurz vorweg auch nochmal eins sagen. Wir haben gerade eben das hebräische Wort, das war Umkehr. Das neue Wort im Neuen Testament bedeutet vielmehr eine Sinnesänderung passiert. Heidi, jetzt kannst du mal an die Wand schmeißen, bitte. Und wir lesen, wie gesagt, in Lukas 15 ab dem Vers 11. Heidi, kannst du noch mal an den Beamer werfen? Da heißt es, ein Mann hatte 2 Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Und da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich alles, was immer er wollte. Er verschleuderte regelrecht sein Geld, bis er schließlich nichts mehr hatte. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüter auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre, aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Jetzt hört mal hin, da kam er zur Besinnung. Und er dachte, bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich verrecke oder sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter allerdings bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Da erkannte er ihn schon von Weitem und voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir und sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, denn ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Ihr Lieben, und diese Stelle, wir haben gerade von dem Begriff im Alten Testament des Umkehrens, der Begriff Buße im Neuen Testament, hier verändert sich ein Sinn. Hier passiert etwas im Inneren. Und der Sohn in Saus und Braus lebt ein Leben mit Hurerei und all dem, was die Welt so zu bieten hat. Und am Ende, als er merkt, er hat auf alles, auf was er gesetzt hat, hat alles verprasst, kommt bis runter an die Schweine. Er war Jude. Die Schweine zu hüten war das Grausamste, was man da hätte machen können. Und da heißt es, er kam zur Besinnung. Und das ist das Interessante, wenn Gott dich ruft, vielleicht heute, und dir irgendwas aufzeigt in deinem Leben, es kommt etwas in die Gedanken und auch da gehen die Augen auf. Und in dem Moment der Konfrontation Gottes öffnen sich die Augen und es kommt Erkenntnis. Und bei ihm war es so, bei meinem Vater hat jeder, selbst die einfachsten Arbeiter, alle genug zum Essen. Bei meinem Vater kommt keiner zu kurz, zu ihm will ich mich aufmachen. Und aus einer Konfrontation die Erkenntnis und aus der Erkenntnis folgt immer das Tun. Immer. Und was passiert hier? Er dreht um. Er geht zum Vater. Und auch auf uns übertragen, wie oft ist es so, wir haben Bockmist gebaut, immer wieder und sind wieder nicht siegreich gewesen über irgendeine Schuld und wir schämen uns. Und wir kommen genauso, ja, Herr, ich weiß, ich bin gar nicht würdig und ich hätte doch und dies und das und hin und her. Und der Sohn kommt zum Vater und der Vater erwidert gar nicht sein Gesülze, sondern er sagt, kleidet ihn, steckt ihm einen Ring um. Denn mein Sohn war tot und jetzt lebt er wieder. Und dieses Bild, ihr Lieben, nehmt heute mit von diesem Buß- und Bettag. Wer umkehrt, der wird geküsst. Der wird neu eingekleidet. Die schwarze Weste wird weiß. Und du kommst auf einmal wieder in die Stellung des Sohnes und der Tochter. Immer wieder neu. Ist das ein Fest? Immer wieder denke ich mir das, wenn wir umkehren, du, ich, die Stadt, das Volk, das Land, Deutschland, er will das Land heilen. Denn nur bei ihm, ihr Lieben, da ist Leben. Buß- und Bettag, mega Bedeutung. Schauen wir zum zweiten Thema. Wie kann ich das jetzt eigentlich tun? Und da komme ich zum Beten. Wie attraktiv ist denn das in deinem Leben? Beschränkt es sich auf Tischgebete? Oder bist du wirklich ein leidenschaftlicher Gebetskämpfer? Und ich habe immer wieder festgestellt, auch aus meinem Leben, auch in Gesprächen, es gibt immer wieder so ein paar Kniffe. Wenn wir da unser Bewusstsein auch nochmal wieder neu drauflegen, dann kommen wir in das hinein, was der Herr eigentlich für uns will. Er sagt nicht, wir sollen uns hier in Sack und Asche kleiden und unsere Liste an den Weihnachtsmann runterbeten, sondern er sagt, Gebet ist Reden mit Gott und ich will dich hören und ich will zu dir sprechen. Die Bibel sagt an einer Stelle sogar, auf dass deine Freude vollkommen werde. So will ich auf dein Gebet reagieren. Und wir wollen uns einfach mal so ein paar Schwerpunkte anschauen. Und einfach mal, wir haben vorhin Dieter im zweiten Lied das Vaterunser gesungen. Und wir wollen das Vaterunser anschauen, aber auch den Dienst Jesu auf dieser Erde. Und das Interessante ist, wenn wir uns Jesus anschauen, dann heißt es immer und immer wieder, früh am Morgen, spät am Abend, immer wieder zog sich der Herr zurück, obwohl er Gott war und machte was? Er betete. Immer wieder nutzte er die Zeit, um Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Und das heißt, Jesus tat nur die Dinge, die er den Vater hat tun sehen. So klar erkennt er ihn im Gebet. Oder im Gebet kommt ein Engel und stärkt die Geschichte im Garten Gethsemane. Immer wieder kommt er neu zur Kraft, neu zur Freude und hatte immer einen wirksamen Dienst hier auf Erden. Und das Interessante ist, Jesus hat hier auf Erden gebetet und er betet sogar weiter. Selbst jetzt, seit über 2000 Jahren, betet er für dich, auf dass sein Glaube nicht aufhöre. Und wir lesen in Hebräer 7, Jesus Christus hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und er bittet für sie, jeden Tag. Seht ihr, dass Gebet so etwas Wunderschönes ist? Und er lädt uns ein, der Buß- und Bettag. Und wir schauen mal rein in diese Punkte, die wir lernen können. Zum einen von Jesus, der erste Punkt, wenn du betest, mach das in einer Haltung der Unterordnung. Schon wieder so ein attraktiver Begriff. Buße, Unterordnung. Aber das Schöne ist, diese Unterordnung lernen wir von Jesus und er sagt, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Im Vater unser haben wir es vorhin gesungen. Nicht mein Wille, sondern deiner. Was ist das Schöne an dieser Form der Unterordnung? Ich kann auf einmal Ja sagen zu dem, dass er höhere Gedanken über mein Leben hat. Bessere, schönere, gute Gedanken Und er lädt mich auf einmal ein, werde eins mit meinem Willen und du sollst leben. Wenn ich in dieser Haltung vor ihn komme, liebt er es zu hören. Wir haben das vorhin, wenn ihr euch unterordnet. Und wie kann ich mich ganz praktisch unterordnen? 1. Petrus 5, da heißt es, indem ihr all eure Sorgen auf mich werft und mir vertraut. Weil es auf einmal zeigt, Herr, ich kann es gar nicht selber steuern. Ich kann es nur auf dich werfen und erkenne damit an, du bist doch Herr in meinem Leben. Das ist Unterordnung. Und wir merken, auf einmal ist es gar nicht mehr so unattraktiv, sondern es führt uns in Beziehung. Ich drücke aus, du bist Herr in meinem Leben. Darum soll dein Reich auch kommen, dein Wille geschehen, im Himmel wie auf Erden. Und wenn ich manchmal nicht genau weiß, was dieser wunderbare Wille für mein Leben ist, dann sagt die Bibel in Römer 12, Vers 2, das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige, das ist Gottes Wille für dein Leben. Also, wenn wir uns wieder neu darauf einstellen und begeistert sind zu beten, in dieser Haltung, er liebt es. Wenn seine Kinder wirklich sagen, Herr, du bist Herr in meinem Leben, er hört. Jemand hat einmal gesagt, Gott liebt dich viel mehr, als du dich selbst je lieben könntest. Gott versteht dich besser, als du dich selbst. Und Gott möchte immer, immer nur das Beste für dich. Darum die Einladung ins Gebet. Der zweite Punkt, der unser Gebetsleben auch noch kraftvoller werden lässt, ist ein Aufruf. Komm zu mir im Glauben, sagt die Bibel in Hebräer 11, Vers 6. Denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Kannst du das? Immer wieder erlebe ich, dass Leute kein Problem damit haben, zu sagen, okay, es gibt irgendwo einen Gott und das passt schon. Aber zu glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist, das haben viele nicht. Und immer wenn du das vielleicht jetzt nicht hast, dieses wunderschöne Bild, dass er ein Belohner ist, dann krankt vielleicht irgendwo Gottes Bild. Ist es noch so dieser strenge Gott, der Strafe legen will? Oder ist er wirklich der, der sagt, komm zu mir, wie die Geschichte vom verlorenen Sohn, der die Hände weit aufmacht, der küsst neu einkleidet, so darf ich zu ihm kommen. Komm im Glauben, dass er wirklich dir ein Belohner sein möchte, wenn du dein Anliegen vor ihn bringst. Jetzt kannst du dich natürlich fragen, Markus, woher kommt denn dieser Glaube? Auch da sagt der Hebräerbrief, der Glaube kommt aus dem Wort. Aus dem Hören und das Hören aus dem Wort. Also immer wieder, wenn du sagst, ich brauche mehr Glauben, beschäftige dich einfach mit seinem Wort. Und der Glaube kommt. Er kommt dir entgegen. Leute, da kann man nochmal Amen zu sagen. Na also, nein, ihr Lieben, das ist es doch. Manchmal denke ich mir, wenn wir da eintauchen, dass der Herr uns in so ein Gebetsleben schenken möchte, auf das unsere Freude vollkommen sei, dann feiern wir, glaube ich, jeden Tag Buß- und Bettag. Also, in einer Haltung der Unterordnung, komm im Glauben und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Und Jesus sagt selbst, bete in meinem Namen, nicht in deinem. Mach es in meinem. Denn immer, wenn du in meinem Namen kommst, sieht der Vater, der es erlöst, auf dem ist die Liebe, auf dem ist das Heil, in meinem Namen ist die Autorität. In Johannes 16 sagt Jesus, bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen. Auch dieses, ihr werdet empfangen. Immer wieder habe ich auch festgestellt, dass ich Gebetszeiten hatte über Wochen und Monate und immer wieder frustriert war, weil sich so nichts getan hat. Und immer mehr kam ich in diese Punkte rein und habe gesagt, ja Herr, in dir ist die Autorität. Ich komme in deinem Namen. Du hast mich erlöst, du hast mich freigemacht, den Weg zum Vater. Du sitzt zu seiner Rechten und du hörst. Christus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir wollen uns noch drei weitere Punkte anschauen. Und der vierte ist nochmal ganz wichtiger. Komm immer gleich zum Vater. Warte damit nicht so lange. Hab keine Angst. Komm, die Bibel sagt freimütig und aufrichtig. Komm gleich. Immer wieder erleben wir das doch, dass wir Mist gebaut haben oder irgendwie die Gefühle da nicht mit übereinstimmen oder wir uns vor Gott so schlecht fühlen oder egal was. Und er lädt ein, komm sofort, kommt mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade, heißt es in seinem Wort, Hebräer 4, zum Thron der Gnade. Das sind die offenen Arme. Komm immer gleich. Immer wieder, wenn der Teufel dir ein schlechtes Gewissen einreden möchte, dann darfst du hinkommen zum Thron der Gnade. Und er vergibt. Unmittelbar. Sofort. Jetzt kommt nochmal so ein schöner Begriff. Vergib denen, die dir Unrecht getan haben. Und auch das lesen wir beten wir im Vater Unser. Ich vergebe denen, wie du mir. Und immer wieder stellen wir das doch fest, lass die Sonne nicht unter dem Zoff untergehen, sonst wächst eine Wurzel auf. Bitterkeit, Wut, Parteiung, Abstand, Distanz, egal was. Er sagt immer wieder, komm zu mir. Vergib, lass los. Zu Ehepaaren sagt er, ne? Euer Gebet soll doch nicht gehindert sein. Es soll frei durchgehen. Lasst nicht immer diese Last auf euch kommen, sondern vergebt. Und der letzte Punkt, ihr Lieben, lasst dich vom Heiligen Geist und der Bibel leiten. Immer wieder erlebe ich das auch in Gebetszeiten und ich ratter meine Themen runter und der Herr antwortet auf einmal auf eine ganz andere Art und Weise und ich fühle mich genauso wie in der Bibelgeschichte vom verlorenen Sohn auf einmal überführt. Und auf einmal kommt so dieser Punkt, ich denke an einen Menschen, muss irgendwas wieder in Ordnung stellen, bin auf einmal bei mir überführt. Und immer wieder sage ich, wenn ich in diesen Gebetszeiten bin, Herr, lass komm mit deinem Licht in mein Herz. Die Bibel sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich sage, Heiliger Geist, komm mit diesem Licht und zeig, was da drin ist. An falschem Gottesbild, an Last, an Schuld, an Kämpfen, egal was. Komm mit deinem Licht da hinein. Und Heiliger Geist, führe du mich in dein Wort, auf dass ich erkennen kann, was der Wille des Vaters in diesem Punkt ist. Und in dieser Übereinstimmung, sagt die Bibel, wirst du es unmittelbar empfangen. Also das ist schon kraftvoll. Aber ihr Lieben, ich bin da genauso in der Schule. Immer und immer wieder. Und zu guter Letzt, ihr Lieben, damit möchte ich schließen, fordert uns die Bibel auf, betet alle Zeit. Kommt mit all dem Dank vor ihn und er sagt sogar, betet für eure Obrigkeiten, für Könige, für all die, die über euch stehen. Warum? Damit es euch gut geht in dem Land, in dem ihr steht. Das heißt an anderer Stelle, Gebet ist die Hauptaufgabe der Gemeinde, immer wieder die Anliegen vor ihn zu bringen und damit als König und Priester zu regieren. Das ist ein Brett. Ihr Lieben, und das möchte ich so nochmal zusammenfassen. Feiertage. Wir in Bayern haben die meisten. Gucken wir wieder ein bisschen mehr drauf, was sie für eine Bedeutung haben. Buße. Umkehren. Ne? Es passiert die Sinnesänderung, die Konfrontation. Und das Umkehren ist einfach wieder hin in diese offenen Arme. Unmittelbar und sofort. Und dieses Gebetsleben soll wieder kraftvoll sein. Es soll zur Freude dienen. Und es soll vor allem auch bezwecken, wozu wir es an den Vater richten. Und das ist der Aufruf. Und so heißt das Thema nicht nur Gottes Ruf an diese Welt, sondern vielleicht auch sein Aufruf an dich heute Morgen, vielleicht sogar ein kleiner Weckruf. Hau da wieder rein, mach da ganze Sache. Er will dir begegnen. Amen.